Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, der Text für heute, da geht es um einen neuen Bund. Gott und die Menschen, das hat immer irgendwas mit Bündnissen auch zu tun. Und das ist nicht von den Menschen ausgegangen, sondern Kontakt hat Gott immer schon ermöglicht über einen Bund, über ein Bündnis, ein Abkommen. Und zwar zwischen zwei Seiten, die beide ein Stück weit ihre Unabhängigkeit aufgeben. Das kennen wir aus dem Ehebund zum Beispiel. Da fange ich an, wenn ich verheiratet bin, nicht immer nur zu denken, ich. Hauptsache ich, sondern diese Unabhängigkeit gebe ich ein Stück auf. Ich verpflichte mich, ich gehe ein in diesen Bund, dass ich sage, ich will du denken. Und zwischen Gott und Mensch ist das auch so. Und ich weiß nicht warum, Gott hätte wirklich keine Not dazu, sich zu verpflichten, Menschen gegenüber einen Bund einzugehen und seine Unabhängigkeit aufzugeben. Kann Gott das eigentlich, seine Unabhängigkeit aufgeben? Ja, er hat es getan in seiner Liebe zu den Menschen. Er ist nicht mehr unabhängig davon, ob seine Liebe von uns erwidert wird oder nicht. Er macht sich da berührbar. Er macht sich da an der Stelle anfassbar. Er will seine Menschen lieben und darum bietet er den ersten Bund an. Abraham. Abraham heißt er am Anfang, dann kriegt er einen neuen Namen als der, der mit Gott einen Bund geschlossen hat. Es gibt ein Zeichen. Ein Zeichen, die Beschneidung dafür. Oder denken wir an Noah. Noah bekommt auch ein Zeichen, den Regenbogen. Oder Sarah. Sie heißt dann Sarai, also die Mutter von vielen. Es gibt immer einen neuen Namen. Es gibt dann auch ein Zeichen, die Beschneidung oder einen Regenbogen. Und das macht deutlich, hier ist ein Bund geschlossen zwischen Gott und Mensch, seinem Volk. Leider, und das wissen wir alle genau und das kennen wir an uns selber auch, ist auf Gottes Seite alles prima. Aber auf der menschlichen Seite, was diesen Bund angeht, gibt es gewisse Probleme. Nämlich, dass die Treue und dieses in diesem Bund zu leben, in diesem Vertrag zu leben, immer wieder das Gefühl aufkommt, oh, gerade die Freiheit, sich davon unabhängig zu machen, das ist doch das wahre Leben. Und so ist es dem Volk Israel über hunderte von Jahren so gegangen. Sie haben sich immer wieder versucht zu emanzipieren einerseits, obwohl sie doch andererseits auch Gottes Volk sind. Nicht so einfach und wir Menschen kennen das alle, glaube ich, dieses bei Gott sein zu wollen, sein zu sein und dann doch wieder auch eigene Wege zu gehen. Und hier jetzt, hier kommt eine neue Qualität von Bund, von der Prophet Jeremia spricht. Er spricht von einem Bund, der nicht mehr von außen dem Menschen vorgesetzt wird, sozusagen als Richtlinie. Das ist das Ziel, da soll es hingehen. Sondern Gott in seiner Liebe zu den Menschen wird immer kleiner, wird immer eindringender, immer herzlicher sozusagen. Er wächst den Menschen ans Herz, er kommt ins Herz der Menschen hinein. So heißt es in diesem neuen Bund. Ich will nicht härtere Gesetze geben, klarere und mehr Regeln, sondern ich will am Herzen etwas bewirken. Ich will es so bewirken, dass die mit mir, die Partner dieses Bundes, es tun wollen, in diesem Bund zu leben. Und nicht mehr nach außen streben, sondern dass sie das wollen, dass sie das wünschen, dass das im Herzen sein. Jeremia drückt das so aus, Gott sagt, ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen und auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also direkt hinein. Und wer kann das? Wer kann das eigentlich? Wer kann in diese Herzen hineinschreiben der Menschen? Wer kennt einerseits Gott ganz und gar? Und wer kennt andererseits das Herz der Menschen? Da hat es lange Jahre nach Jeremia niemanden gegeben. Bis dann letztlich in Bethlehem so ein kleines Baby geboren wurde. Gott selbst, sein Sohn, der den Mensch kennt, uns Menschen kennt und gleichzeitig Gott ganz und gar. Er darf in die Herzen schreiben. Er ist Bundespartner für Gott geworden. Gott selbst. Kurz vor dem Tod von Jesus, da sagt Jesus, als er das letzte Essen nochmal feiert mit seinen Freunden, als er den Kelch nimmt und sagt, dies ist mein Blut. Dies ist der Bund, den ich mit euch schließe. Und ich glaube, alle, die dort gesessen haben, wussten, wow, Jeremia 31, der neue Bund, in Jesus wird er erfüllt. Israel ist nicht, an Israel ist das nicht in Erfüllung gegangen, auch nicht an der Kirche, auch nicht du und ich sind die Erfüllende dieses Bundes, sondern es ist Jesus. Und da ist nicht ein Hauch von Makel sozusagen oder etwas, was nicht passt für den Bund, sondern das ist richtig gut. Und du und ich sind eingeladen, in diesen, bei Jesus sozusagen, über Jesus in diesen Bund einzutreten und eine neue Identität zu bekommen. Paulus sagt das so schön in Römer 10. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, bist du gerettet. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Also in diesen Bund musst du dich nicht durch eigene Kraft als würdige Bundespartnerin hinein irgendwie arbeiten, sondern Jesus ist der würdige Bundespartner und er ist die Öffnung, die Tür für dich, in diesen Bund hineinzutreten, durch Glauben ein Teil des Bundes zu sein, durch das Abendmahl, durch die Taufe. Das sind die Zeichen, nicht die Beschneidung jetzt, sondern Taufe, Abendmahl und Heiliger Geist. Das ist das, was als Zeichen kommt. Abraham und andere, die einen Bund mit Gott geschlossen haben, bekommen einen neuen Namen. Du auch. Du bekommst deinen neuen Namen, wenn du in diesen Bund eintrittst. In der Taufe wirst du auf den Namen von Jesus getauft. Und ich war 14, da habe ich das zum ersten Mal gehört im Konfirmandenunterricht. Und ich muss sagen, ich habe es bis heute nicht vergessen. Das hilft mir bis heute. Mein Pastor sagte mir, du heißt dann nicht mehr nur Lutz, sondern du bist Lutz von Christus. Und wenn Gott dich ansieht, dann sieht er nicht erstmal Lutz, sondern sieht er dich durch Jesus an. Und da ist nichts, was irgendwie nicht stimmt. Da ist nichts, was irgendwie nicht passt. Du bist in Jesus drinne sozusagen. Gott kann nie dich direkt angucken, sondern immer erstmal durch Jesus hindurch. Und da ist da nichts, was irgendwo stört für ihn. Und wenn Luther sagt, er kriecht in die Taufe hinein, dann meint er das damit. Dann meint er damit, dass, ja, du bist würdig dieses neuen Bundes, weil du über Jesus dort hineinkriechst sozusagen. Und das ist super. Ich weiß nicht, wie du dich manchmal so nennst. Ob du dich immer Lutz mit Christus oder Lutz Christus sozusagen nennst. Ich habe mir immer wieder Menschen gesucht, die mein Denken so ein bisschen auf einen guten Weg bringen, Seelsorgerinnen und Seelsorger. Und eine Zeit lang war ich bei einer älteren Frau, die war relativ streng. Und da hatten wir irgendwann das Thema mal zu packen. Und dann habe ich ihr gesagt, ah, das hat alles nicht geklappt da und so. Und ach, ich bin auch wirklich ein Idiot und so. Und dann sagte sie, Moment, machst du das öfter? Nennst du dich öfter mal so irgendwie komische Namen? Also so die Harry Potter Fans unter uns kennen das so von Dobby, ne? Dobby, dieser Hauself, der beschimpft sich dann ständig die ganze Zeit so. Ha, ist ja auch irgendwie witzig und so. Aber nicht bei dieser Seelsorgerin bin ich damit durchgekommen. Sie sagte, was machst du da, Lutz? Da musst du Buße tun. Du bist kein Idiot. Du bist Lutz von Christus. Ich dachte, ja, sie hat recht. Dann habe ich gesagt, oh ja, stimmt. Und dann habe ich so geguckt, stimmt, ich nenne mich manchmal Trottel oder auch andere Dinge. Und dann bin ich ja überhaupt nicht mehr in der Taufe drin, sozusagen. Also dann glaube ich das ja gar nicht mehr. Und dann darf ich da wieder reinkriechen. Ich bin kein Versager. Ich bin keine Ungeduldige. Ich weiß nicht, was du dich manchmal nennst. Das brauchen wir hier uns jetzt nicht sagen und bekennen. Aber du bist von Christus. Und er sieht dich mit Jesu Augen, durch Jesus hindurch an. Und ich ermutige dich, denn das gibt dir Identität. Geschichte bei uns aus der Familie haben wir schon ein paar Mal erzählt, aber ich weiß nicht, mir ist keine bessere eingefallen, deswegen erzähle ich sie heute nochmal. Unsere Tochter, die früher, wir hatten ein Aquarium und dann waren wir irgendwie ich war auf Konfer-Freizeit und so, und dann hat sie, morgens ist sie früher aufgestanden und hat gedacht, jetzt tut sie den Fischen mal was richtig Gutes und hat die ganze Packung Fischfutter in das Aquarium reingefüllt, und Fische, die können irgendwie nicht stoppen und die haben sich überfressen und die Bäuche dick und tot, und die ganze Familie dann so, was bist du? Du bist eine Fischmörderin. Und unsere Tochter dann erst so kämpfte tatsächlich mit den Tränen. Ich war ja nicht da, aber meine Frau hat es mir erzählt. Sie kämpfte mit den Tränen und dann irgendwann kam so ein Lächeln. Und dann sagte sie, ich bin keine Fischmörderin. Ich bin Gottes Prinzessin. Ich bin Gottes Kind, ich bin getauft, ich heiße Christus. Ja klar, ich habe ein paar Fische umgebracht, das ist doof gelaufen, das war nicht gut, aber in der Tiefe meiner Identität wusste dieses Mädchen, ich bin Gottes Kind. Und das ist das, was dieser Bund bedeutet. Jetzt heißt du nicht mehr Abraham, sondern dein neuer Name ist als getaufter Mensch Christus. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Wenn du denkst, ey, wer bist du? Und wenn du dir Namen geben willst, die nicht würdig sind. Wenn andere Menschen dir Namen gegeben haben, die nicht würdig sind, dann darfst du dich gerade machen. Dann darfst du das nicht vergessen. Wer bist du? Nicht das, was andere über dich sagen, sondern was Christus über dich sagt. Teuer erkauft. Unendlich wertvoll. Gottes Augapfel, in seine Hände geschrieben. Das ist das erste Teil des neuen Bundes, der Name. Du hast einen neuen Namen und den sollst du nicht vergessen. Und dann sagt Jeremia, dann wird es eine innere Kraft geben, die es bewirkt, dass du es willst, dass du auf den Wegen Gottes gehst. Und da habe ich mal so nachgedacht, wie ist das eigentlich bei uns jetzt gerade, wo so viel brach liegt? Wir haben Menschen hier in der Gemeinde, denen habe ich und auch Lars oder ich glaube vorher Pastoren oder Pastorinnen nie gesagt, was sie tun sollen. Vor einiger Zeit kam eine Frau, die sagte, mir hat Gott irgendwie aufs Herz gelegt, andere Menschen zu segnen. Das habe ich nicht gesagt und Lars auch nicht. Aber diese Kraft Gottes in ihr, dieser Jesus in ihr durch den Heiligen Geist, hat ihr das deutlich gemacht. Ich will ein Segen sein, ich will andere Menschen segnen. Da sind andere Leute, die haben Sehnsucht danach, Seelsorgerinnen und Seelsorger zu sein für andere. Auch das ist nicht aufoktroyiert. Das ist diese Kurfreizeit. Ich weiß nicht, warum ihr euch da immer Jahr für Jahr trefft. Das ist ja nicht, weil irgendjemand sagt, geht dahin, das müsst ihr. Sonst fallt ihr aus dem Bund raus. Sonst seid ihr nicht mehr würdig. Sondern da ist so eine Sehnsucht. Da ist irgendwie dieses Verlangen, Gott zu loben miteinander. Und das nicht nur alleine zu tun, sondern mit den anderen zusammen. Und ich weiß, ihr esst gerne, ihr habt viel Spaß und ihr badet auch, wenn das warm ist und so. Aber das Entscheidende weiß ich bei euch. Das ist diese Sehnsucht, sich nach Gott auszustrecken und ihn zu loben. Und das hat euch niemand vorgeschrieben. Das ist diese Kraft in uns, die Gott in uns legt mit dem Heiligen Geist. Wir haben hier einen E-Treff. Gastfreundschaft. Wir haben viele Menschen, die Gastfreundschaft lieben. Und das hat ihnen auch niemand gesagt. Aber der Heilige Geist treibt sie dazu, im E-Treff Menschen willkommen zu heißen. Begrüßungsteam. Menschen willkommen zu heißen im Gottesdienst. Unser Kaffee-3-Master, was leider im Moment noch nicht aufmachen kann. Das ist ja nicht entstanden, weil irgendjemand gesagt hat, wir müssen mal richtig Geld machen oder so, sondern weil da dieser Wunsch war, Gast zu geben, Menschen das Gefühl zu geben, willkommen zu sein, wertvoll zu sein. Wenn sie vielleicht das noch nicht wissen, dass sie eigentlich viel, viel kostbarer sind in Gottes Augen, als sie so denken, dass das irgendwie ein bisschen vielleicht ahnungsweise dort passieren kann. Wir haben ein Jugendleiterteam, die wollen eigentlich eine riesen coole Freizeit machen, wie jedes Jahr, mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Höchstwahrscheinlich wird das so nicht klappen. Die sind nicht nur traurig. Einige von denen weinen auch manchmal, so im stillen Kämmerlein, weil das so toll ist eigentlich. Und dass das jetzt höchstwahrscheinlich nicht klappen kann, boah, das tut weh. Niemand hat ihnen befohlen, diese Jugendfreizeit zu machen. Jesus in ihnen wirkt das. Oder der Dienstagskreis, ein Kreis von Leuten, die immer in der Bibel forschen wollen. Auch niemand bezahlt sie dafür, dass sie dorthin gehen. Es ist eine Sehnsucht. Und ich sehe hier Zeichen dafür, dass dieser Bund geschieht. Und man muss das jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist noch nicht der Bund selbst. Denn wenn vielleicht, sag ich mal, das Begrüßungsteam einen schlechten Tag hat und unfreundlich ist und innerlich denkt, ach, wäre schön, wenn wir hier alleine sitzen würden in der Kirche. Mal so als ein Beispiel. Wird ja nie passieren. Aber stellen wir uns das mal vor. Dann würde das ja nicht heißen, dann ist der Bund hinfällig. Es ist ein Zeichen. Die Liebe, die du fühlst bei anderen Christen, ist es noch nicht in sich. Ist nur ein Zeichen für das, was im Bund von Gott her geschehen ist, was Jesus klargemacht hat. Und darauf weisen diese Sachen hin. Ich habe das schon manchmal gesagt, aber heute gibt es so ein bisschen Best-of von meinen Geschichten hier. Und das ist dieses Zeichen, wenn du nach Kiel reinkommst, 14 Kilometer Kiel, dieses Schild an der Autobahn. Die, ich glaube, das ist auf der A215 hier, wenn du von Neumünster hochkommst. In 14 Kilometer ist Kiel. Das ist ein Zeichen und es ist super, dass es das Zeichen gibt, denn würde es das nicht geben, würdest du vielleicht gar nicht nach Kiel kommen. Ich bin Christ geworden, weil ich an Christinnen und Christen etwas gesehen habe, was ich nicht hatte. Die waren aber noch nicht das Ziel. Die Gemeinde ist noch nicht das Ziel gewesen, sondern sie haben mich hingewiesen auf das, was noch kommt. Sie sind diese Hinweisschilder gewesen. Diese fröhliche junge Frau, dieser ernsthafte und tief mitfühlende junge Mann damals, dem ich begegnet bin. Die sind noch nicht das Ziel gewesen. Sie waren nur so ein Schild. Sie waren nur so ein Hinweisschild auf das, was kommt. Keiner steigt an seinem Auto aus, steht vor das Schild und feiert dieses Schild. Denn alle wollen nach Kiel natürlich und wollen ankommen an dem Ziel, wo sie eigentlich hinwollen. Aber es ist gut, dass es diese Schilder gibt. Es ist gut, dass es diese Hinweise gibt auf das, was Gott ist, was Gott geschaffen hat in seinem Bund. Und vieles, was wir hier erleben miteinander, sind Hinweisschilder auf das, was Gott getan hat. Und das zeigt sich durch uns hindurch und es weist auf ihn hin. Aber es ist es noch nicht. Und wenn du manchmal das Gefühl hast, du bist gerade ein schlechtes Schild, so, vielleicht zeigst du woanders hin oder so. Das ist nicht gut, klar. Dann musst du wieder irgendwo gucken, dass du dich ausrichtest und so. Aber es ändert nichts, dass Kiel Kiel ist. Auch wenn das Schild vielleicht gerade ein bisschen dreckig ist. Kiel bleibt Kiel, Jesus bleibt Jesus, der Bund bleibt Bund und du musst vielleicht dein Schild mal putzen. Klar, das ist nicht schlecht und ist gut und das ist auch wichtig, das zu tun. Dazu brauchst du auch andere Leute. Aber es stellt nichts in Frage, deine Taufe schon gar nicht und dein Name ist von Christus. Zum Schluss habe ich mich gefragt, wo würde ich eigentlich gerne, dass Gott in meinem Herzen schreibt? Denn dieser Jesus kann das, sagt der Bund hier. Oder sagt Jeremia in seinen Worten von dem Bund. Wo will ich eigentlich, dass Jesus in mein Herz schreibt? Und das ist mir zuerst mal eingefallen, dass mein Herz schon so eine begehrte Plattform ist, wo Leute ihre Tags, ihre Sprays oder ihre Schriften auch hinterlassen. Vielleicht manchmal gut gemeint, manchmal auch böse gemeint, wo sie Dinge in mein Herz geschrieben haben, die so nicht wahr sind. Ich würde gerne, dass Jesus da hineinschreibt und dass er das überschreibt, was Menschen an Lügen über mich in mein Herz geschrieben haben. Ich habe eine Zeit lang einen Jugendkreis geleitet, wir haben immer gesungen und dann gab es so einen Typen, der hat immer sich ein Lied gewünscht. Also das nervt dann, ne? Wenn du das 10. Mal Jugendkreis machst und das 10. Mal, gibt es noch Liedwünsche? Also wir hatten das damals, so ein Ritual, gibt es noch Liedwünsche? Vergiss es nie, hat er sich immer gemeldet und hat sich das immer gewünscht. Und also 10 Mal wirklich hintereinander, wir haben es dann auch gespielt, irgendwie schien das ja wichtig zu sein. Und irgendwann habe ich ihn mal gefragt, wieso wünschst du dir eigentlich dieses Lied? Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Also du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Und dann hat er mir gesagt, du, ich wünsche mir das immer, weil mein Vater mir immer gesagt hat, ich bin ein Unfall. Ich hätte eigentlich nicht sein sollen. Und ich nerv auch so ein bisschen. Und das hat dieser 17-Jährige sich jedes Mal gewünscht. Und du konntest das quasi sehen, wie auf seinem Herzen so eine alte Schrift war und dieses Lied eine neue Wahrheit darüber geschrieben hat, an die er sich gehalten hat. Die mit der Taufe, die mit dem Bund, die mit Jesus zu tun hatte. Und ich habe mir den als Vorbild genommen. Ich dachte so, okay, Wiederholung muss ja dann nicht schlecht sein. Vielleicht braucht dein Herz das, dass du das öfter sagst, was wahr ist. Vielleicht brauchst du manchmal auch Freundinnen und Freunde an deiner Seite, die dir das so sagen. Ich weiß nicht, in Corona-Zeiten, so, wenn man dann so viel alleine ist, ich finde, das ist besonders wertvoll, wenn du dann Leute hast und du mal sagen kannst, du, ich habe so das Gefühl, ich bringe es nicht, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich kann nicht mehr oder so. Musst du das alleine machen dann? Es gibt doch Leute, die dir helfen können. Es gibt doch Leute an deiner Seite. Mach das so schlau wie dieser junge Mann. Lass das immer und wieder auf dein Herz kommen. Dein Herz braucht manchmal ein bisschen, bis das so richtig sagt. Und als letztes wünsche ich mir auch noch, dass an den Punkten, wo ich so ein bisschen ängstlich bin, ein bisschen begrenzt oder vielleicht auch Vorurteile habe, dass Jesus noch nicht fertig ist mit seinem Schreiben auf meinem Herzen, dass er da noch weitermacht und dass mein Herz sich weitet und dass noch mehr Möglichkeiten von mir gesehen werden, die ich bis jetzt noch nicht habe. Amen.